Eine Geschichte Österreichs in 105 Objekten von Jennifer Kresitschnik.
Die Neuzeit in Österreich. 1500 bis zum Ersten Weltkrieg.
Um 1515 der Pulkauer Flügelaltar, Juden in Österreich. Das Judentum auf dem Boden des heutigen Österreichs ist erstmals für die Römerzeit nachweisbar. Im Gräberfeld in Halbturn im Burgenland wurde im Jahr 2000 in einem römischen Kindergrab aus dem 3. Jahrhundert nach Christus ein Amulett mit einer Inschrift gefunden. Die Inschrift befand sich allerdings nicht auf, sondern in dem Amulett, eingeritzt in ein 22 mm langes Goldblech. Da stand in altgriechischen Buchstaben Schma Yisrael, Höre Israel, die wichtigste jüdische Gebetsformel. Damit ist dieses Artefakt das älteste Zeugnis jüdischen Lebens auf heute österreichischem Boden. Erste Hinweise auf die Anwesenheit von Juden nach der Völkerwanderung finden sich in Sagen über märchenhafte Judenreiche, die sich über Städte wie Tulln, Wien, Korneuburg oder Stockerau erstreckt haben sollen. So wurde zum Beispiel behauptet, der Jude Abraham sei im Jahr 859 nach der Sintflut in das Land der Donau gekommen. Die Sintflut, so sie überhaupt als Einzelereignis stattgefunden hat, wird in christlicher Tradierung unterschiedlich, aber jüngstens auf ca. 2300 Jahre vor Christus datiert. Demnach wäre dieser Abraham spätestens im Jahr 1440 vor Christus in den Donauraum gekommen, habe sich in Stockerau niedergelassen und dort eine Dynastie von Fürsten gegründet, die bis ins Jahr 210 vor Christus in der Region geherrscht haben soll. Belastbarere zeitgenössische Quellen des Frühmittelalters nennen Juden lediglich als durchreisende Personen und sprechen nicht von jüdischen Siedlungen. Etwas konkreter ist erst ein Brief, der dem Salzburger Erzbischof Arn für den Anfang des 9. nachchristlichen Jahrhunderts zugeschrieben wird. Der Verfasser bittet darin einen namentlich nicht genannten Grafen, ihm jenen jüdischen oder slawischen Arzt zu schicken, den zuvor bereits ein anderer Bischof in Anspruch genommen hatte. Der erste unbestrittene Nachweis für die Anwesenheit von jüdischen Kaufleuten im heutigen Österreich ist die Raffelstädtener Zollordnung, die zwischen 902 und 906 nach Christus entstand. Bei Raffelstetten am südlichen Donauufer zwischen Linz und Enns im heutigen Oberösterreich lag damals ein bedeutender Umschlagplatz für Salz, eines der wichtigsten Handelsgüter im Mittelalter. Die Raffelstädtener Zollordnung regelte die Höhe der Zolleinhebung in Abhängigkeit von Warengruppe, Transportweg, Absatzgebiet und ethnischer Zugehörigkeit. Juden sollten gemäß dieser Urkunde den rechtmäßigen Zoll sowohl von Sklaven als auch von anderen Gütern zahlen. Aus dieser Formulierung lässt sich schließen, dass jüdische Kaufleute im damaligen Fernhandel zwischen dem Ostfränkischen Reich und den slawischen Gebieten bereits eine bedeutende Gruppe darstellten. Auch etliche Ortsnamen mit dem Namensteil Juden weisen auf jüdische Handelsstützpunkte oder Siedlungen im mittelalterlichen Österreich hin, zum Beispiel Judenburg in der heutigen Steiermark. Der erste namentlich belegte Jude in Österreich war ein gewisser Schlom, der 1194 urkundlich erwähnt wurde. Er wurde vom babenbergischen Herzog Leopold V., dem Häscher von Richard Löwenherz, zum Münzmeister ernannt und zum Verwalter des herzoglichen Vermögens eingesetzt. Schlom wurde vermutlich speziell für diesen Zweck ins Land gerufen, denn zu diesem Zeitpunkt bekam Leopold V. eben das englische Lösegeld für die Freilassung König Richards. Dieser Jude Schlom ließ einen seiner Bediensteten, der ihm 24 Mark gestohlen hatte, ins Gefängnis werfen. Die Frau dieses Diebs rief daraufhin einige Kreuzritter zu Hilfe, die Schlom und 15 andere Juden 1196 in einem Pogrom ermordeten. Das aus dem Russischen stammende Wort Pogrom bedeutet übrigens ursprünglich Verwüstung. Es begegnet uns als Ausdruck für gewaltsame Ausschreitungen gegen religiöse oder ethnische Minderheiten im Laufe der österreichischen Geschichte leider mehrfach. Herzog Friedrich I., der Sohn Leopolds V., verurteilte allerdings zwei Anführer der meuchelnden Kreuzritter zum Tode. Diese Maßnahme beweist die Bedeutung der Juden für die Babenberger Herzoge und deren deklarierten Wunsch, die jüdischen Gemeinden zu schützen. Denn das von den Babenbergern gezielt geförderte Städtewesen und die wachsende Bevölkerung führten auch zu wachsendem Kapitalbedarf und erforderten damit eine höhere Präsenz von Juden, denn den Christen war der Geldverleih mit Zinsen untereinander gemäß zeitgenössischer Bibelinterpretation untersagt.
Du sollst von deinem Bruder nicht Zins nehmen, weder für Geld noch für Speise noch für alles, wofür man Zins nehmen kann. Altes Testament, 5. Buch Mose.
So wuchsen die mittelalterlichen Judengemeinden vorerst rasch an, was zum Beispiel für Wien eine bereits 1204 urkundlich genannte Synagoge belegt. Um 1230 entstanden weitere jüdische Gemeinden in Wiener Neustadt und Krems, 1237 eine in Tulln. Die ersten bezeugten langen und überregionalen Ausschreitungen gegen Juden in Österreich fanden in Zusammenhang mit der angeblichen Pulkauer Hostienschändung und dem damit verbundenen Hostienwunder statt. Der Legende nach stahlen im April des Jahres 1338, an dem Tag, an dem die Christen das Oster- und die Juden das Pessachfest feierten, Juden im niederösterreichischen Pulkau eine Hostie aus der Pfarrkirche, durchstachen sie mit Messern und warfen sie ins Wasser. Laut Überlieferung begann die Hostie zu bluten und färbte das Wasser rot. Daraufhin sollen die Juden den Leib Christi den Schweinen zum Fraß vorgeworfen haben. Die Tiere hätten aber laut zu quieken begonnen, sodass die herbeieilenden Christen den Frevel entdeckten und die durchstochene Hostie zur Anbetung in die Kirche brachten. Diese Geschichte verbreitete sich schnell und zahlreiche Menschen pilgerten in der Folge nach Pulkau im heutigen Bezirk Hollabrunn in Niederösterreich. Aus den Geldspenden und Einnahmen der Pilgerströme wurde dann die Kirche zum kostbaren Blut Christi erbaut. Das Glanzstück dieser Heiligblutkirche in Pulkau ist der um 1515 vollendete gotische Flügelaltar. Er ist an die 10 Meter hoch und in geöffnetem Zustand rund 6 Meter breit. Der Auftraggeber dieses berühmten Werkes, dessen Künstler nicht bekannt ist, aber als Meister von Pulkau bezeichnet wird, war der Abt des Wiener Schottenstiftes Benedikt I. Bei aufgeklappten Flügeln sieht man im inneren Zentrum drei überlebensgroße Figuren. In der Mitte Jesus Christus als Schmerzensmann mit sämtlichen Kreuzigungswunden und der Seitenwunde, aber lebend und nicht am Kreuz hängend, sondern mit einer segnenden Geste auf die Gläubigen zuschreitend. Begleitet wird Jesus von seinem ehemaligen Jünger Bartholomäus, der in Indien, Mesopotamien und Armenien das Evangelium gepredigt haben soll, und dem heiligen Sebastian, einem Märtyrer des 3. Jahrhunderts. Zahlreiche weitere dreidimensionale Figuren zeigen Heilige, wie zum Beispiel die heilige Barbara, ebenfalls Märtyrerin des 3. Jahrhunderts, oder den heiligen Christophorus mit dem Jesuskind auf den Schultern. Im Gesprenge, dem Zieraufsatz oberhalb des Altars, befindet sich Maria mit dem Kind zwischen dem heiligen Benedikt von Nursia, der im 6. Jahrhundert den Benediktinerorden gründete, und dem berühmten Kirchenlehrer des 12. Jahrhunderts, Bernhard von Clairvaux. Auch der Babenberger Herzog Leopold III., der Heilige, gehört, ganz dem mittelalterlichen Konzept der christlich-herrschaftlichen Einheit folgend, zum Kreis der Anbetungswürdigen. Auf den Innenseiten der Altarflügel zeigen sich Gemälde mit den folgenden Motiven. Jesus wird dem Volk vorgeführt, Pontius Pilatus wäscht seine Hände in Unschuld, Jesus trägt das Kreuz und Jesus wird vom Kreuz abgenommen. Die gemalten Bilder auf den zugeklappten Flügeln zeigen die Ölbergszene, die Gefangennahme Jesu, Christus vor dem jüdischen Hohepriester Kaiphas und die Geißelung. An der Predella, dem Sockel des Flügelaltars, bildet die Beweinung Christi und seine Grablegung über dem Tabernakel das Zentrum des Gesamtkunstwerks. Schließt man die Bildplatten der Predella, so werden zwei Bilder sichtbar, die auf die vorhin erzählte angebliche Hostienschändung von Pulkau im Jahr 1338 Bezug nehmen. Auf dem linken Ölbild durchstechen Juden die Hostie mit einem Messer, auf dem rechten versuchen sie gerade die Hostie in den Fluss zu werfen, also zu ertränken. Im 20. Jahrhundert wurde entschieden, die Flügel der Predella geöffnet zu halten und so die problematische Botschaft der Außengemälde nicht mehr im öffentlichen Raum zu präsentieren. Die offenen Predellen sind damit als Statement der feiernden Gemeinde zu verstehen, die auf diese Art eine antisemitische Bildpräsentation während des Gebets bzw. während der Messzeiten verhindert.
So das offizielle Wording der Diözesankonservatorin der Erzdiözese Wien. Denn natürlich habe ich, wie bei allen den Audiotracks zugrunde liegenden Texten, auch bei diesem um Expertise und Redaktion gebeten und nach bestem Wissen und Gewissen Korrekturen und Richtigstellungen eingearbeitet. Wer sich nun die Frage stellt, warum ich zu diesem Track kein Bild hochgeladen habe, dem muss ich zu meinem Bedauern antworten, dass ich von der Diözesankonservatorin der Erzdiözese Wien ausdrücklich darum gebeten wurde, Zitat, von der bildlichen Publikation dieses Kunstwerkes im Rahmen ihrer Homepage abzusehen und eine bessere Illustration für die Pogrome der frühen Neuzeit gegen die jüdischen Mitbürger zu finden. Denn der Pulkauer Altar der Blutkirche ist im wesentlichen und weit überwiegenden Teil ein Glaubenszeugnis, das den Opfertod Christi und die Eucharistie in den Mittelpunkt rückt und nicht eine Illustration der Vertreibung jüdischer Mitbürger. Zitat Ende. Diese Bitte geht meines Erachtens am Ziel vorbei, da ja bereits zahlreiche Bilder des Altars im Netz verfügbar sind und mein Text den Altar ja auch in seiner Gesamtwirkung vorstellt und nicht nur auf die Hostienschändungsdarstellung reduziert. Jedenfalls habe ich mir basierend auf diesem Statement schon die Frage gestellt, warum man sich von Seiten der katholischen Kirche historischer Transparenz verweigert und ob das Verhindern antisemitischer Bildpräsentation wirklich der wahre Beweggrund für die offenen Predellen des Pulkauer Flügelaltars ist.
Fakt ist, dass im Zuge der angeblichen Pulkauer Hostienschändung des Jahres 1338 die Juden des Ortes von der Bevölkerung umgebracht worden sind. Dies löste dann eine regelrechte Welle von Judenverfolgungen aus, die nicht nur in Niederösterreich, sondern auch in Böhmen und Mähren zahlreiche Opfer forderte. Betroffen waren vor allem kleinere, ländliche Ansiedlungen, während die jüdischen Gemeinden in den größeren Städten geschützt blieben, auch wenn sie sich, wie in Wien, diesen Schutz durch finanzielle Zugeständnisse an die Bürgerinnen erkaufen mussten. Es fällt auf, dass selbst christliche zeitgenössische Quellen wirtschaftliche Motive als wahre Gründe antijüdischer Gewaltausbrüche sahen, auch wenn die Verfolgerinnen ihr Vorgehen mit angeblichen Hostienschändungen zu rechtfertigen versuchten. Meist wollten die schwer verschuldeten VertreterInnen aus Adel, Bürger und Bauerntum ihre Schuldzettel verbrennen oder ihr verpfändetes Hab und Gut zurückerlangen. Im Herzogtum Österreich machte die Pulkauer Judenverfolgung die Grenzen des herzoglichen Judenschutzes offensichtlich, vor allem in den entfernteren kleinen Niederlassungen auf dem Land, wo ein unmittelbares herzogliches Eingreifen kaum möglich war. Jüdische Siedlungen konzentrierten sich deshalb in der Folge verstärkt auf die Umgebung der großen Orte, wo Juden im Notfall besser geschützt waren und, zumindest für bestimmte Zeiträume, ihr Schutzrecht auch urkundlich festgehalten war. Im Zuge der Hussitenkriege wurden die Juden in den Jahren 1420-1421 aus dem Herzogtum Österreich vertrieben. Unter dem Begriff Hussiten werden die Anhänger mehrerer reformatorischer bzw. revolutionärer Strömungen zusammengefasst, die sich ab 1415 nach der Verbrennung des Theologen und Reformators Jan Hus herausgebildet hatten. Der Terminus Hussitenkriege bezeichnet folglich eine Reihe von Auseinandersetzungen und Schlachten in den Jahren 1419 bis 1436, ausgehend vom Gebiet des Königreichs Böhmen. Der Habsburger Albrecht, als Herzog von Österreich V., als römisch-deutscher König dann II., verdächtigte die Juden, mit den Hussiten zusammenzuarbeiten. Außerdem dürften wieder wirtschaftliche und politische Beweggründe eine Rolle gespielt haben, als er 1420 Befehl gab, alle Juden in ganz Österreich gefangen zu nehmen. Diese planmäßige Vernichtung der jüdischen Gemeinden durch Zwangstaufen, Vertreibungen und Hinrichtungen durch Verbrennen unter Albrecht ist als Wiener Gesera bekannt. Der Name leitet sich von einer jüdischen Schrift her. Das hebräische Wort Gesera bedeutet ursprünglich so viel wie Urteil oder Regelung. Ab dem Mittelalter bekam es dann auch den Bedeutungsinhalt von Pogrom. 1496 wurden die Juden auf Drängen der Stände vom nunmehrigen römisch-deutschen König Maximilian I. aus der Steiermark und aus Kärnten vertrieben und durften sich nur am Ostrand des Reichs, zum Beispiel in Zistersdorf oder Eisenstadt, ansiedeln. Ab 1551 mussten sie beim Aufenthalt in Städten und Märkten den gelben Fleck tragen. Die Zeit, in der der Pulkauer Flügelaltar entstanden ist, war demnach in Österreich eine höchst judenfeindliche. Erst Ende des 16. Jahrhunderts stieg in Wien die Zahl der Juden wieder an. 1624 erhielten sie von Kaiser Ferdinand II. Ein Privileg und durften sich im heutigen Gebiet der Leopoldstadt ansiedeln. In den darauffolgenden Jahrhunderten erhielten Menschen jüdischen Glaubens in Österreich langsam aber doch die ihnen zustehende Rechtsgleichheit, bis dann im 20. Jahrhundert mit dem Nationalsozialismus das Wort Menschenrecht aus dem Vokabular des Staates verschwand.